Die 21. Bildkunstkameragespräche mit dem Träger des Marburger Kamerapreises 2019, Thomas Mauch. Das erste Gespräch führte der Filmwissenschaftler Florian Krautkrämer.
Kunstkameragespräch in diesem Jahr mit Thomas Mauch natürlich. Und das Gespräch führen wird Florian Krautkrämer. Ich freue mich sehr, dass Florian hier ist. Er hat freie Kunst- und Medienwissenschaft an der Hochschule für Bildende Kunst in Bildende Künste, heißt es in Braunschweig, studiert. Dort war er auch bis 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er hat als Filmemacher mehrere prämierte Experimental- und Dokumentarfilme realisiert. Er hat auch, das finde ich total spannend, als Gutachter und Förderreferent gearbeitet, also kennt sich auch bei Filmförderung ganz gut aus. Und er ist jetzt seit letztem Jahr, leitet er den Studienbereich Interdisciplinarity in Design and Arts an der Hochschule Luzern. Zuvor hatte er noch in Mainz die Professur für Filmwissenschaft vertreten. Und Florian, ich freue mich sehr, dass du hier bist und dieses Gespräch führst. Ja, danke schön. Ja, danke Malte. Ja, herzlich willkommen heute Abend. Herzlich willkommen Thomas Mauch zu unserem Filmgespräch zu Aguirre, der Zorn Gottes. Ich freue mich sehr, dass wir eine Stunde Zeit haben, um über den Film zu sprechen. Ich glaube, Herzog, Kinski, Dschungel, Indianer und Stromschnellen ist glaube ich, so ziemlich alles zugesagt, gefilmt und geschrieben worden. Was gut ist, dann haben wir ein bisschen mehr Raum, um über die Kamera zu sprechen. Ich würde trotzdem gerne am Anfang, auch damit wir den Herzog dann aus dem Weg haben, vielleicht eine Frage dazu stellen. Und zwar haben Sie ja 11 Kurz- und Langfilme mit Herzog zusammen gedreht, haben vorher mit Reitz gedreht, haben mit einer ganzen Reihe von unterschiedlichen und sehr eigenen, unvergleichlichen Regisseurinnen und Regisseuren gearbeitet. Und mich würde es einfach interessieren, in vielleicht so kurzen ein, zwei Sätzen, was das Besondere an der Zusammenarbeit mit Herzog ist oder war.
Ja, also Herzog ist erstmal was Besonderes. Funktioniert nicht, was muss man da tun?
Also Herzog ist natürlich erstmal was Besonderes. Davon ist er auf jeden Fall überzeugt. Kinski ist nicht so sehr davon überzeugt, dass der Herzog was Besonderes ist. Aber naja, die einen haben sich gegenseitig so zum Erfolg verholfen. Kinski ist ohne Herzog schwierig und Herzog ist ohne Kinski schwierig. Insofern haben sich die beiden ganz gut ergänzt. Aber das Besondere an Herzog ist, ja, das Besondere an Herzog ist, im Zusammenhang mit diesem Film, sagen wir mal, dass dies kein normaler Spielfilm ist, sondern es ist ein Dokumentarfilm, sage ich immer. Erst deshalb dieser Film ein Dokumentarfilm, weil wir nichts haben, was ein Spielfilm zu einem solchen macht. Also wir hatten kein Licht, nicht das geringste. Wir hatten kein Material für Bau, wir hatten kein Material für irgendetwas. Wir hatten lediglich die spanischen Rüstungen, wir hatten die Gewehre, wir haben einen Special Effect Mann, auf dem hat Herzog bestanden, obwohl wir ihn uns eigentlich auch nicht leisten konnten. Und der durfte aber nicht einfach so Special Effect Mann machen, sondern der musste einer der Extras sein. Deshalb mussten wir ihn schnell umbringen, damit er sich voll auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren konnte. Und wir haben, Kinski hat sich auch immer, wenn er im Urwald spielte, die Lichtflecke zusammengesucht, die es dann auf dem Boden gab. Und er hat dann geguckt, wo die Kamera ist. Er hat mit der Kamera geflirtet, nicht mit mir, ne? Das ist wichtig. Kinski flirtet immer nur mit sich. Und Kamera ist eigentlich ein Spiegel von ihm und deshalb kann er ohne weiteres mit der Kamera flirten. Jedenfalls, das waren alles primitive Dinge. Wir hatten etwa, ich glaube etwa 850.000 Mark. Das hört sich, für damalige Begriffe hört sich das relativ viel an, ist es aber nicht. Es war sogar ziemlich wenig und ich habe etwa 3 Jahre lang gewartet, bis ich meine komplette Gage bekommen habe. Aber wir haben die Flöße gebaut, wir haben das alles gebaut, wir haben geschossen, wir hatten ein bisschen Requisiten und wir hatten den Fluss und die Wälder. Und das war's. Ansonsten war es ein Dokumentarfilm.
Ja, das führt mich gleich zur ersten Frage. Wie war das mit der Vorbereitung? Ich habe gelesen, dass Herzog quasi den ganzen Fluss vorher einmal abgefahren ist, aber soweit ich weiß, alleine. Wie sah denn Ihre Vorbereitung aus für den Filmdreh?
Also ich nehme es dem Herzog nicht ab, dass er den ganzen Fluss alleine abgefahren ist. Allein ist natürlich sicher, denn da hat er keinen Zeugen dafür. Ne? Das ist besser, man fährt dann alleine. Aber ich nehme ihm das so nicht ab. Es ist auch völlig unnötig, denn der Fluss sieht am Anfang aus wie am Ende. Und das sind die Flüsse in Peru. Die sind in den Bergen und sind da sehr lebendig und alles Mögliche. Und dann sind sie in der Ebene und dann sind sie ganz langsam und träge und dafür breit. Also diese Dinge, die... Ja, und dann hatten wir noch etwas, was sehr schön war. Wir hatten 11 Flöße. Auf dem lebten die Leute, auf dem schliefen sie und es gab ein Küchenfloß. Und dann gab es ein Motorboot. Und dieses Motorboot war damit beschäftigt, dann das Küchenfloß an Ort und Stelle zu ziehen und all diese Geschichten zu machen. Und wenn ich nachts nochmal ein Bad nehmen wollte im Fluss, dann bin ich von meinem Floß aus ins Wasser gestiegen, wo ich nicht allein drin wohnte, da lebten noch 3 Leute mit mir auf dem Fluss, ein kleines Fluss. Bin ins Wasser gestiegen und schwamm in die Mitte des Flusses und dann hörte ich plötzlich ein Donnern und dieses Donnern war unser einziges Motorboot, das aus Iquitos, etwa 80 Kilometer oder 60 Kilometer entfernt, zurückkam mit aufgeladenen Akkus. Denn wir hatten zwar ein kleines Ladegerät, aber das genügte nicht. Und das Sicherste war, das in Iquitos zu laden, diese Akkus. Und dann musste man, wenn man in der Nacht auf dem Fluss war und das Donnern des Motorboots hörte, musste man sich schnell in Sicherheit bringen, denn der Mann sah ja nichts. Der sah ja nur die schwarze Nacht. Und er sah das bisschen Himmel, ein kleines bisschen erleuchtet, wo nicht der Urwald der Hintergrund war. Also deshalb flüchtete man besser.
Waren das auch die, mit dem Motorboot sind dann auch später die 2 Umkreisungen gedreht worden?
Das ist richtig. Das sind die 2 Umkreisungen gedreht worden. Mir sagten verschiedene Leute von amerikanischen Filmstudenten, sagten, sie haben es nicht rausgebracht, wie wir dieses Floß umfahren haben, denn es gab keine Wellen. Ich habe es 2-mal gedreht, einmal gab es Wellen, deshalb haben wir es nochmal wiederholt. Also wir haben diese Szene eigentlich nur 2-mal gedreht und man sieht wirklich keine Wellen. Wenn man natürlich wahnsinnig aufpasst und den Film 10-mal anguckt und mit der Vorstellung, dass man die Wellen sehen müsste, wird man wahrscheinlich irgendwas finden. Ich habe ihn nicht mehr gefallen getan. Aber das ist sehr wichtig. Die Wellen hätten mich also sehr gestört. Ansonsten, das ist das, was die Filmstudenten von verschiedenen Akademien versuchten rauszukriegen. Die wirklich wichtigen Dinge haben sie nicht versucht rauszukriegen, aber vielleicht wissen sie mehr darüber.
Oder Sie erzählen uns die wirklich wichtigen Dinge. Was wäre denn beispielsweise, was war die größte Herausforderung bei dem Dreh?
Dass es im Dschungel sehr dunkel war. Dass es sehr dunkel war. Kinski suchte ein paar Flecken und ich suchte mit Kinski nur ein paar Flecken. Kinski hat mich außerordentlich geschont, nicht aus Liebe zu mir, sondern aus eigenem Interesse. Das heißt, er hat sich nicht blitzschnell gebeugt, wenn ich mit der Kamera mit musste, und gegenseitig nicht blitzschnell aufgestanden, wenn es war, sondern so langsam und so schnell, wie es für die Kamera notwendig war, mitzukommen. Und irgendeine Probe, die er machte, machte er so, dass ich genau wusste, wie sein Timing sein wird. Und Kinski war im Timing einhalten, unübertroffen. Da war er vorzüglich. Und ansonsten, er hat eigentlich nie eine Probe gemacht, wo er gespielt hat. Und ich habe das vorhin schon mal irgendjemand gesagt, ich habe leider vergessen wem, dass Kinski gesagt hat am ersten Tag bei Agirre Dreh, und das war der erste Grund für den ersten Brüller zwischen Kinski und Herzog, dass er eine technische Probe machen wird, vor jeder Aufnahme, aber keine künstlerische Probe. Das heißt, er wird nicht spielen. Er wird nur genau an dem Punkt sein, wo er später sein wird, aber er wird nicht spielen. Und als Herzog dann sagte, das ginge aber nicht, denn er als Regisseur müsse entscheiden. Und sagt, du entscheidest gar nicht, ich entscheide, dass ich gut bin oder nicht. Gut, darauf haben sie sich dann irgendwie mit zwischen Gebrüll und Gegengebrüll oder Gegengeflüster, haben sie sich darüber geeinigt. Jedenfalls lief es so. Und ich hatte absolut nichts dagegen, denn ich hatte meine technische Probe, ich musste wissen, wie, was, wo. Und der Rest wusste ich genau, dass er sich an die Dinge hält. Er musste sich nicht an die Marken halten, aber er musste sich an die Bewegungen halten. Und Kinski war auch so eitel, dass er immer so an der Kamera vorbeiguckte, da wieder drin war. Und sagte dann zwischendurch mal drohend, mich nimmt keiner von hinten auf. Und deshalb wird man ihn kaum von hinten sehen.
Außer er dreht sich dann so rein.
Er dreht sich dann rein, aber dann ist er sofort wieder von vorne zu sehen. Also Sie werden nicht Kinski erleben, den man von hinten sieht. Nicht für 3 Sekunden.
Aber das ist ja auch quasi eher so das Spezielle mit der Arbeit von Kinski. Bei den anderen Schauspielern und Extras und so weiter ist ja eigentlich das Verhältnis ein anderes. Ich hatte den Eindruck, wenn man, der Film beginnt ja mit diesem Blick Gottes eigentlich, von oben durch die Wolken runter auf die ameisengleiche Karawane von Menschen, die den Berg hinabsteigt. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen Schwenk, es gibt einen Schnitt und noch einen Schwenk runter und dann geht die Kamera aber eigentlich zu den Leuten. Und dann bleibt sie eigentlich bis zum Ende des Films. Es gibt so ein paar distanzierende Aufnahmen, wo das Floß aussieht wie so eine Theaterbühne im zweiten Teil. Aber eigentlich ist die Kamera ja einer derjenigen, die mitzieht auf diesem Track.
Natürlich, natürlich.
Ja. Und das war auch so ein, war das so eins dieser, war das was Sie abgesprochen hatten, was ein Plan war, dass die Kamera mitgeht und im Grunde ein Komplize ist dieses Abenteuer-Tracks?
Das ist automatisch so. Ich habe nicht lange Diskussionen mit irgendjemandem darüber unterhalten, denn ich wusste genau, ich musste meine ganze Arbeit um den Kinski aufbauen. Alles andere wäre so sehr unrealistisch gewesen.
Also das heißt, dieses, auch wenn Kinski jemand ist, der sehr gut ist im Timing und sich an die Absprachen hält, die man in den Stellproben macht und so weiter, ist es trotzdem nur noch, dem man dann sehr reagieren muss in der Kameraarbeit.
Ja.
Wir haben 3 Ausschnitte vorbereitet. Das ist so in dem Format der Werkstattgespräche hier, wo man sich dann nochmal so die ein oder andere Szene genauer anschaut. Ich würde gern gleich in der Szene vom Anfang nochmal reinschauen, nicht die, wo die Leute runtergehen, sondern im Grunde die danach, wo die Karawane durch den Dschungel geht, weil man da, finde ich, ganz gut sieht, wie die Kamera wirklich mit in diesem Track mit dabei ist, zwischendrin mit den Leuten und auch, was es da für Widrigkeiten gibt, gegen die man kämpfen muss. Und weil es, glaube ich, auch nochmal eine Einstellung ist oder eine Szene ist, die doch nochmal deutlich anders auch aussieht, als dann die Kameraarbeit später im Verlauf des Films. Dann schauen wir da jetzt in den Ausschnitt kurz rein. Ich habe bei der Auswahl des Ausschnitts die lange Einstellung mit dem Wasser vorne dran gelassen. Weil das, finde ich, sowas wie der eigentliche Startpunkt des Films ist. Vorher hat man im Grunde wie so eine Art bebilderten Titelvorspann, die Protagonisten ziehen an der Kamera vorbei. Und dann stellt sich aber im Grunde die Natur in der Wildheit auch vor. Und dann kommt diese Einstellung, wo man wirklich im Dschungel ist. Und da würde es mich tatsächlich nochmal interessieren, was sind denn die Herausforderung für einen Kameramann, wenn er so dabei ist. Also ich finde, dass der Charakter des Films hier tatsächlich noch stärker dieses Dokumentarische hat, im Sinne von wirklich dabei sein. Später auf dem Floß gibt es ein bisschen noch, zieht die Kamera sich auch ein bisschen auf so eine Beobachterposition auch zurück, weil es möglich ist, was hier nicht möglich ist. Aber was sind die Herausforderungen als Kameramann bei so einer Drehsituation im Dschungel?
Das ist eigentlich ziemlich normal. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich nicht eine zu kurze Brennweite mache, weil dann die Leute praktisch allein sind, im Dschungel zu weit weg sind. Die Blätter sind zu nahe, also das ist so eine Presseeinstellung, die ich einfach nicht hasse. Sondern wir hatten eine 32er, war das, glaube ich, was ich in dieser Szene hatte, so nachdem, wie es aussieht. Und
das ist möglich, weil man damit noch laufen kann durch den Dschungel. Ne? Wir haben ja keine Gefahraufnahme und nichts gemacht. Das muss man ja alles laufen. Die ganzen Bewegungen, das ist alles gelaufen. Und die Sache geht deshalb, weil das Bild so ungeheuer bewegt ist. Sonst ginge das nicht, sonst würde das zu stark wackeln. Also das habe ich mir schon so ausgesucht, dass das so ist.
Ja, das denke ich mir. Und die Situation, ist es so, dass Sie, war jemand dabei, der Sie mitgeführt hat? Waren das einzelne Abschnitte, die man dann immer wieder unterbrochen hat? Ist man einfach mitgegangen, hat mitgedreht und geschaut, was dabei dann entsteht?
Es wurde nicht so unterbrochen. Sie müssen mal, eine Karawane von 200 Leuten werden Sie nicht einfach so unterbrechen können. Das wird Ärger geben. Außerdem, ich war natürlich mit Paco Juan, meinem Kameraassistenten, war ich, der hat mir die schlimmsten Dinge aus dem Wege geräumt, wenn irgendjemand mit einer großen Stange ankam oder mit einem Schwert zu gefährlich herumfuchtelte und so. Das waren überhaupt keine Probleme. Manchmal steckte ich so richtig im Sumpf drin, so bis zur Hüfte zum Teil, und dann musste man den Akku höher machen. Paco hat das gemacht, ich habe den Akku nicht getragen, ich habe nur die Kamera getragen. Aber davon gibt es sehr viele Aufnahmen, die nicht in den Film drin sind. Also da ist einer der wenigen Momente, wo wir relativ viel gedreht haben bei dieser Sache.
Jetzt hört sich so ein bisschen an, wie als ob die Drehsituation im Dschungel und mit den vielen Leuten gar nicht so schlimm wäre. Das einzige Problem war im Grunde Kinski. Ich glaube, ich würde aber trotzdem gerne noch auf eine andere Szene zu sprechen kommen, die mich sehr beeindruckt hat. Das ist die Fahrt auf den Flößen durch die Stromschnellen. Da würde es mich tatsächlich auch interessieren, wie Sie das gemacht haben. Vor allem aus heutiger Perspektive. Heutzutage würde man wahrscheinlich einfach ein paar GoPro-Kameras an die Flöße klemmen und dann hätte man selbst bei flachem Wasser sehr dramatische Aufnahmen. Aber da sieht es ja doch tatsächlich sehr gefährlich aus, wie Sie mit den Flößen durch sind.
Das war auch ziemlich gefährlich. Und man hat aber Gott sei Dank nicht gesehen, weil es ein guter Schauspieler ist. Der Kinski hatte ziemliche Angst. Denn das wäre sehr gefährlich für ihn gewesen, denn er hat ja eine Rüstung an. Und diese Rüstung, auch wenn es nur ein relativ dünnes Blech war, das hätte ihn sehr nach unten gezogen. Und ich weiß nicht, wie er als Schwimmer gewesen wäre. Aber wichtig ist bei diesen Aufnahmen, wenn Sie eine tiefe Position haben. Also wenn man am Ufer ist und auf das eine Floß schaut, das hängen geblieben ist in dem Strudel, sehr viel, sehr so tief wie nötig an der Wasseroberfläche, damit die Wellen größer werden. Das sind so die primitiven Methoden, die man machen kann. Wenn ich natürlich auf dem Floß stehe und mit der Handkamera, kann ich nicht viel machen. Ich kann es auch nicht auf den Boden legen, die Kamera, und von dort drehen, weil ich dann keine Möglichkeit habe, durchzugucken. Das war eine Kamera, die noch nicht diesen nach oben Kippsucher hatte und alles diese Geschichten. Das war alles sehr primitiv, was wir da gemacht haben. Also das war alles reiner Dokumentarfilm, was wir da gedreht haben.
Das heißt, man versucht zu reagieren, man hat so ein paar Gestaltungsparameter, also die Wahl des Objektivs, die Höhe, wie man die Kamera hält, aber man hat kein Licht, man hat keine Möglichkeit, die Sachen nochmal zu wiederholen oder groß zu proben. Es ist im Grunde so eine Art Reportagekamera, zumindest in diesem ersten Teil des Films.
Ja, es war tatsächlich eine Art von Reportagekamera, und wiederholen kann man sie natürlich. Und das Floß hat ja nur dann am Ufer angelegt, als wir sagten, jetzt haben wir alles. Wir wussten ja nicht genau, wo wir anlegen. Sondern wir sind auf das Floß gegangen und dachten, entweder kippt das Floß irgendwann mal um in den Stromschnellen und dann weiß der Teufel, wo wir anlegen. Oder wir werden da anlegen, wo wir anlegen können, wenn wir mit unserem Pensum fertig sind. Also das war alles sehr primitiv.
Und eindrucksvoll. Man sieht ja, wenn man genau hinschaut, dass die Leute auf dem Floß festgebunden sind. Also jeder hat so eine Schnur, die durch den Floß. Hatten Sie das auch? Oder waren Sie
Nein, das wollte ich nicht. Mit welcher Hand sollte ich denn das halten? Ich brauchte ja meine beiden Hände. Und ich liebte es nur gar nicht, in meiner Bewegungsablauf irgendwie beschränkt zu werden. Die anderen hatten alle irgendwelche Kabel in der Hand oder Seile, wobei auch diese Seile in ihrer Wirkungslosigkeit eigentlich merkwürdig sind. Denn wenn jemand über Bord fällt, was sollte er da machen? Also das wäre eine ziemliche Katastrophe geworden, weil die ja die spanischen Rüstungen dann hatten. Also es hätte 100-mal hätte es irgendeine Katastrophe geben können. Denn wie wollen sie denn wieder zurückgehen und das Ganze nochmal machen? Sie können nur anlegen an der Stelle, gucken, dass ihnen nicht zu viele Stämme und Bretter des Flusses davon fließen und ein neues Floß etablieren. Ist alles nicht passiert. Also Glück war das, aber eine neue deutsche Produktion, wo nicht der Produzent mit an Bord ist, hätte wahrscheinlich gesagt, um Gottes Willen, das können wir doch nicht riskieren.
Ja, apropos, was andere Leute zu Drehbedingungen sagen, mir hatte mein Regisseur gesagt, das Schlimmste, oder was man vermeiden müsste beim Film, ist, es gibt so ein ABC des Films, was man vermeiden muss, und das sind Animals, Boats und Children. Weil das kann man alles nicht kontrollieren. Und wenn man jetzt bei dem Film das C gegen K ersetzen würde, dann hätte man ja auch alle drei Faktoren mit dabei.
Ja, natürlich, natürlich. Aber wenn Sie 250 Affen an Bord haben, können Sie ziemlich genau schätzen, die funktionieren wie Wasser. Sie suchen sich den tiefsten Punkt und quirlen durcheinander.
Und ich vermute, dass Sie solche Herausforderungen auch sehr reizen beim Drehen.
Ja, natürlich. Und die Affen liebe ich insofern, weil die das ganze Floß in eine wimmelnde Oberfläche verwandelten. Und da sah man auch nicht, wie ich mich über die überfluteten Stämme bewegte, denn das war ja alles gelaufen. Kinski war meine einzige wirkliche Rettung, denn der sah mich, obwohl er überhaupt nicht aus den Augenwinkeln mich sah, merkte er genau, wo ich war und hat dann genau reagiert und drehte sich dann um. Also das war schon eine prächtige Leistung, wie er den einzigen Affen, den er haben wollte, gefangen hat, ohne dass ich es nicht gesehen hätte. Ne?
Stimmt es das? Also ist der Film so, wie wir ihn jetzt sehen, ab dieser Szene, die wir gerade geschaut haben, einigermaßen chronologisch gedreht?
Der Film ist völlig chronologisch gedreht.
Und würden Sie sagen, dass sich der Stil der Kamera während des Drehs und damit auch der Entwicklung des Films verändert hat? Sind Elemente dazugekommen, weggekommen?
Würde ich sagen, nicht. Ich habe das gefilmt, was ich gesehen habe und was ich interessant fand. Zum Beispiel hatte ich mal kurz im Moment nichts zu tun und saß auf dem Floß und stellte fest, dass es da ein Mäusenest gab. Das habe ich nicht hinterher reingeschnitten und die Maus war da und als sie merkte, dass ich sie sah, hat sie ihre Jungen in Sicherheit gebracht. All diese Geschichten, das ist alles gehört zum Dokumentarfilm.
Wahrscheinlich auch die anderen Tierszenen, also diese säugende Hündin ist ja drin, dann die Szene mit den Schmetterlingen ist wahrscheinlich auch...
Natürlich, wie wollen Sie das inszenieren? Mhm. Das geht nicht. Nein, ich habe festgestellt, dass der eine Schmetterling diesen einen Menschen so liebte. Er setzte sich ihm auf den Finger, auf die Schulter und ich habe es gedreht und wollte schon wieder, weil es lang genug war, die Kamera abschalten. Da stellte ich fest, der Schmetterling flog hoch und setzte sich auf die andere Schulter. Dann ließ ich natürlich die Kamera laufen, weil ich das schön fand. Ja.
Ich finde, wenn man sich den Film anschaut, gibt es ja im Grunde diese zwei Teile. Am Anfang bis zur Meuterei und dann der zweite Teil, wenn die auf dem Floß sind. Und dann ändert sich ja aber schon die Bewegung der Kamera. Am Anfang ist es quasi noch dieses sehr starke Dabeisein, wie die Szene, die wir jetzt gerade gesehen haben, auch dieses starke reportagehafte auch Reagieren. Und im zweiten Teil auf dem Floß hat das natürlich schon auch so eine Fließbewegung mit drin. Es wird stärker, es kommen stärker diese einzelnen Elemente mit rein, die gesammelt werden, gesucht werden. Und es ist auch insgesamt so ein bisschen eine Kamera, die auch beobachtender wird an manchen Stellen, weil man natürlich auch die Zeit hat, jetzt auf diesem Floß dazu.
Richtig. Und weil die Flöße langsamer gehen. Mhm. Es ist sonst nichts Interessantes zu sehen außerhalb des Flosses. Mhm. Ich habe mich an das gehalten, was war. Werner hat dann die Dings inszeniert, den Kaiser, ne, der da begeistert sein Landgewinn notierte und all diese Geschichten. Mhm. Und da gab es nicht sehr viele Möglichkeiten, das anders zu drehen. Ja. Das heißt also, wir haben auch nicht groß diskutiert, wie, was, wo. Manchmal fragte ich, soll ich das so oder so machen? Und dann sagt er was oder er sagte nichts, wobei ich Ihnen jetzt nicht sagen kann, weil er was sagte und weil er was nicht sagte. Aber das hat alles zwischen uns, dem Team, hat es ungeheuer harmonisch funktioniert. Es gab eigentlich nur zwei Hälften. Das eine war das gesamte Team und das andere war Kinski. Das waren die zwei Parteien.
Also ich habe ja auch, glaube ich, nichts Also alles, was ich gelesen habe von Herzog, was er jetzt zu Ihnen gesagt hat, war ich auch immer positiv. Genau in dem Sinne, dass Sie sich gut miteinander verstanden haben, dass Sie immer wussten, wer wie man was macht, ohne das jetzt allzu groß abzusprechen. Ich habe für den zweiten Ausschnitt mal die zwei Szenen hintereinander geschnitten, wo das Dorf überfallen wird. Also das eine, was leer ist, wo man die Mumie findet. Und dann gleich danach kommt der Ausschnitt mit dem zweiten, wo es ja ein Angriff ist, weil dort ja Leute sind, die dann in den Dschungel rennen.
Ja.
Und da fand ich schon, dass so ein bisschen, weil das ja beide Szenen auf dem Land sind, die so ein bisschen unterschiedlich sind, vielleicht können wir da noch ein bisschen sprechen, wie viel Zeit dazwischen war zwischen diesen beiden Szenen und was sich da von der einen zur anderen vielleicht geändert hat. Dann schauen wir den zweiten Ausschnitt.
Ich finde, dass bei dem zweiten Angriff die Kamera ein bisschen ruhiger ist. Also es gibt nicht diese, also die rennen zum Beispiel nicht. Es ist ein bisschen die fließendere Bewegung. Es gibt einige Einstellungen, die stillstehend sind, obwohl Aktion im Bild ist.
Das ist nicht meine ungeheure Planung zu schulden, sondern das war nicht nötig. Ich wollte nicht etwas was anderes machen, sondern die Leute haben etwas anderes gemacht. Man hat ihnen einigermaßen gesagt, was sie tun sollten, und ich habe mir dann die Motive rausgesucht. Aber ich habe mich deshalb nicht schneller bewegt. Ich konnte mich nur bewegen, wenn die Leute sich bewegten. Sonst wäre die Kamera hätte zu viel Eigenleben entwickelt. Und wir hatten da auch noch eine Geschichte. Ich habe gesagt, wir müssen die Kleider der Frauen stärker einschmutzen, eindrecken. Im Schwarz-Weiß-Film wäre das nicht nötig gewesen, aber im Farbfilm kommt das zu weiß. Herzog sagte von einem gewissen Punkt an, nein, jetzt wird es nicht stärker schmutzig, es ist eh schon dreckig. Dann sagt, du wirst nichts mehr sehen. Das Ergebnis, dass die Presse später schrieb, das sei hochinteressant zu sehen, wie diese Frauen in makellosem Weiß durch diese schmutzige Welt der Männer gehen. Ne? Beim Farbfilm ist das so. Das muss man stärker verschmutzen, wie es der Augenschein einen lehrt. Sonst wirkt das wie frisch eingezogen.
Ja, lustig, dass Sie das bei der Szene sagen, weil das ja auch so toll ist, dass sie da ein anderes Kleid an hat. Ne? Ich glaube, sie hat sonst den ganzen Film über das blaue Kleid an und dann bei der Szene ist es das goldene.
Ja, das hat sie an und damit spielt sie auch und damit geht sie in den Urwald und verschwindet.
Ja. Und ich würde gerne nochmal auf die chronologische Drehsituation zu sprechen kommen, weil das ja was ist, was man wahrscheinlich nicht so häufig hat beim Film. Ist das was auch eine angenehme Arbeitsweise ist, weil man dann genau eigentlich ja sowas machen könnte, wie die Kleider zunehmend verschmutzen, weil man auf solche Sachen achten kann, auch weil man mit der Kamera vielleicht nach und nach zu so einer fließenden Bewegung übergehen kann. Ist das was eine angenehme Arbeitsweise?
Sehr angenehm. Ich fand es immer wunderschön. Ich konnte mir sogar fast die Schnitte ausrechnen. Und habe natürlich immer genügend gedreht, dass man da mehrere Möglichkeiten hat. Aber ich habe mich auf meine Rolle als Reportagist beschränkt, ne? Meistens. Wie das geht, habe mich nur bewegt, damit die Leute sich gegenseitig nicht abdecken und bin viel herumgerast, aber nur wenn die auch rasten, damit man nicht zu viel Eigenbewegung der Kamera hatte. Denn ich wollte ja hier nicht die Eigenbewegung der Kamera demonstrieren, sondern ich wollte, dass die Leute begleiten.
Und wie lange haben Sie insgesamt eigentlich gedreht?
Das waren etwa 6,5 Wochen.
6,5 Wochen, die Sie alle zusammen waren in der ganzen Situation?
Ja, ja. Viel länger hätte man nicht drehen können, denn der Film als solches in der Handlung entwickelte einen ungeheuren Drive und man musste eben hinterher. Und ich habe weder gebremst noch besonders die Sache versucht zu verschnellern, sondern ich war ganz glücklich, so wie das lief. Kinski war ziemlich wundervoll. Ich konnte mich sehr auf ihn verlassen und Herzog hat mich auf jeden Fall noch mehr respektiert vorher. Ganz einfach, weil er das Gefühl hatte, ich habe schon mit Hilfe der Kamera, die ich führte, eine besondere Beziehung zu seinem Superstar. Was nie gar nicht der Fall war, sondern das war automatisch, weil Kinski eben ein unglaublicher Profi ist. Aber nur ein Profi, was Kinski betrifft. Ne? Sonst nicht.
Ich Ich hätte noch eine Frage aus heutiger Perspektive auf die Drehbedingungen, weil der Dreh ist jetzt fast 50 Jahre her. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie heute Filme gedreht werden, also mit Digitaltechnik, wäre das so möglich, mit Digitaltechnik diesen Film im Dschungel so zu drehen?
Mühelos. Wäre einfacher gewesen wie mit Kamera, wie mit Filmkamera.
Okay, ich frage, weil ich habe immer wieder gelesen, dass Herzog sagte, ja, die Elektronik sei so anfällig mit dem ganzen feuchten Wetter und so weiter. Und ich hatte in einem ganz anderen Zusammenhang bei dem Film Into the Wild von Sean Penn, den, glaube ich, Eric Gauthier gedreht hatte, der gesagt hatte, sie haben mit 35 gedreht, weil die Digitaltechnik das überhaupt nicht abgekonnt hätte, dem Drehenerlebnis.
Vielleicht hat es da oft geregnet, bei uns hat es praktisch nie geregnet. Und es war relativ trocken, also wir hätten mit digital keine Probleme gehabt, aber es gab es ja noch gar nicht. Ja.
Und nochmal zurück, was Sie am Anfang gesagt haben, was hätten denn die Filmstudenten rauskriegen können im Gespräch mit Ihnen?
Na, die Wellen.
Also, ja, klar, das, aber Sie haben ja gesagt, das war das eine, was Sie nicht wussten, aber Sie hätten noch viel interessantere Filme, Sachen rauskriegen können im Gespräch.
Ach so, im Gespräch nicht, aber im Anblick des Films. Aber so viele Tricks sind da gar nicht drin. Wir haben nur einmal einen Trick gemacht und den habe ich mir zusammenklamüsert. Das war das Köpfen dieses einen Verräters. Und ich habe das absichtlich so gemacht, das hätte man anders machen können, dass es viel blutiger gewesen wäre und schrecklicher gewesen wäre. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte das zack, zack machen und gleichzeitig klar machen, dass hier nicht wirklich jemand geköpft wird. Und das sah man ja, dass das ein Filmtrick ist, der nicht so ganz perfekt ist. Ne? Das hat auch ganz gut funktioniert. Also ein paar haben gelacht, ein paar haben vor Schreck die Mäuler aufgerissen und so. Also ich war eigentlich ganz zufrieden über diesen Trick. Ja. Ich musste so tun, dass ich mit dem abwegfliegenden Kopf mitschwenke, ihn verliere und erst dann wieder ein Bild habe, wenn er schon abgeschlagen ist und liegt und 12 sagt oder 10 sagt.
Ja, man erwartet das ja auch an der Stelle, wenn man den Film zum ersten Mal schaut, gar nicht, weil es so ein krasser Bruch ist.
Ja. Aber es war eine andere Methode, es war nicht unbedingt eine Dokumentarfilm, sondern das war ein absichtlich nicht so ganz perfekt gemachter Trick.
Gab es noch mehr von diesen Sachen, die es dann nicht in den fertigen Film geschafft haben?
Nein. Es hat, eigentlich alles hat in den fertigen Film geschafft, das rein musste.
Das heißt, der größte Unterschied zum herkömmlichen Dokumentarfilm ist, dass das Drehverhältnis deutlich geringer war.
Wir haben manche Sachen nur einmal gedreht. Hinzi sagte, nö, drehe ich nicht nochmal. Ist gut, für mich in Ordnung. Und wenn er, und das war ich, wenn er sagte, er hatte irgendwelchen anderen Fehler gemacht, ne? Denn außer Kinski machen ja alle Leute Fehler, ne? Dann wird das nicht nochmal gedreht. Bei Fitzgeraldo hatten wir eine Situation, ach, das habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal erzählt, muss aufpassen, dass man sich nicht wiederholt. Das war der Anfang des Filmes, wo Claudia Cardinale mit Kinski in dem Boot ankommt und dann sich langsam durcharbeitet über schwankende Balken und schwitzende Indios und dann auf einer Treppe hochgeht. Und das wollten wir so lang haben, weil da die Anfangstitel des Filmes drunter sein sollten. Und sie haben es einmal gedreht und es war toll in Ordnung. Und ich sagte unvorsichtigerweise, oh gut, haben wir. Und dann sagte Kinski, okay, mach's gut, ich gehe ins Hotel. Das sagt Herzog, um Gottes Willen, nein, das geht natürlich nicht, denn wir müssen das nochmal drehen, das ist die Anfangsszene des Films und wenn der verkratzt wird, das wäre ganz entsetzlich, wir würden die Geschichte nicht mehr hinkriegen und das wird ein großes Problem und die ganzen Titel und zur Sicherheit drehen wir es nochmal. Sagt Kinski, sehe ich nicht ein. Die brüllten etwa so 20 Minuten rum, in dieser Zeit hätte man es zweimal nachdrehen können, wollte er aber nicht, er hat sich durchgesetzt und verschwand im Hotel. Und so, Gott sei Dank war die Szene in Ordnung und so. Insofern ist gut.
Fitzcarraldo war ja die letzte Zusammenarbeit von Ihnen und Herzog, richtig? Glaube ich.
Ja, könnte sein. Kann sein, dass da noch ein paar kurze Filme danach kamen, ich weiß es nicht mehr.
Gab es da einen Grund für, dass es nicht fortgesetzt wurde?
Nein, Kinski ging ja dann nach. Einige Filme drehte er mit dem Jörg Schmidt-Reichlein und dann ging er nach Amerika und drehte mit amerikanischen Kameraden.
Achso, ich meinte jetzt Sie und Herzog.
Ja, meinte ich auch. Er hätte mich bestimmt keiner Produktion Und er hat ein paar Billigproduktionen in Amerika gemacht. Er hat nicht überredet, extra einen Kameramann aus Deutschland kommen zu lassen, sondern aber den Ed Legman oder einen anderen Mann. Das war gut. Jedenfalls war er weg.
Okay. Gibt es denn Fragen im Publikum? Viele. Ich gehe mal mit dem Mikro rum.
Ich habe mal eine Frage zu dem Ton. Wir haben heute öfters gesehen, dass der Ton manchmal so ein bisschen stiefkindlich behandelt worden ist und überhaupt ganz fehlt. Jetzt bei den letzten Filmen. Wie ist da mit dem Ton gearbeitet worden? Ist der nur Arbeitston gedreht worden oder ist es nachsynchronisiert?
Ja, es ist nachsynchronisiert worden. Und wir haben eine Art Primärton laufen lassen. Aber das ist ja die Handkamera war, zum großen Teil musste man das. Man musste das nachsynchronisieren. Dazu kam noch, dass die ganze Mannschaft, die wir da hatten, aus 3, 4 verschiedenen Nationen zusammengesucht waren. Einige konnten Spanisch, einige konnten Deutsch, einige konnten Englisch, aber man hätte sich auf keine Sprache einigen können. Also es wurde nachsynchronisiert.
Ganz kurze Frage, die Filmentwicklung, die dann stattfand, haben Sie da Zugriff zum Mustergucken gehabt? Mit Sicherheit nicht, weil es war ja Richtung Dokumentarfilm. Also gab es dann Stippproben oder waren Sie sich Ihrer Sache so sicher, dass alles so gut dann quasi belichtet, ohne Kratzer und so war? Oder war das einfach Gottvertrauen?
Nein, Gottvertrauen war es nicht. Ich wusste, wie das Material reagiert, das war Kodak. Und Kodak hat eine sehr viel größere Toleranz, wie zum Beispiel Agfa oder Fuji. Sondern in der Mitte des Filmes hat der Bruder von Herzog, Luki Stipetic, hat das ganze Zeug genommen und ist nach Mexiko geflogen. Und dort wurde das entwickelt in den Churubusco-Studios. Und das war... Und dann brachte er das an und das konnten wir gar nicht ansehen, denn wir hatten ja im Dschungel kein Kino, sondern wir mussten warten, bis wir wieder in Iquitos waren. Unsere Zentrale ist immerhin eine Stadt mit 200.000 Einwohnern, die Hauptstadt des Staates Loreto. Und dort gab es natürlich Kinos und da haben wir es angeguckt. Das war alles. Und es war nirgends ein Kratzer drin, es war alles ziemlich perfekt.
Meine Hauptfrage kommt gleich, nur noch mal ganz kurz davor, weil wir haben ja eben über Ton gesprochen, welche Kamera war das jetzt für die Handkamera?
Das war die Arri 2C.
Habe ich mir schon gedacht. Und meine Frage ist jetzt, wie hat das Drehbuch denn ausgesehen und wie habt ihr die Auflösung, habt ihr sicherlich ja sehr viel vor Ort gemacht und dann erst am Morgen besprochen oder gab es auch Sachen, die der Herzog so ganz fest im Kopf hatte, die unbedingt sein müssen?
Das gab es manchmal, aber
auflösungsmäßig.
Auflösungsmöglich hat der Herzog hat nie eine Auflösung im Kopf. Also er guckt, was ich drehe und sagt dann, vielleicht könnte man das und das und das vielleicht noch extra klein machen. Aber ich habe es eigentlich immer bestimmt, was man macht. Denn ich war der Einzige, der den Überblick hatte, was so läuft. Herzog hatte ständig den Kinski im Nacken, der sowieso tat, was er wollte. Und ich tat, was Kinski wollte. So, das war's.
Und was hat im Drehbuch gestanden?
Das ist ziemlich egal. Das Drehbuch war eine hochpoetische Angelegenheit. Eine hochpoetische Angelegenheit und ich liebe alle Herzog-Drehbücher, weil sie hochpoetisch sind und wunderschön zu lesen. Und ich habe es zweimal gelesen und das war's. Es gab keine Auflösung, es gab das nicht, sondern jeweils die Auflösung hat sich nach der jeweiligen Szene gerichtet. Und es ist sehr selten, dass ich sage, also da müssten wir diesen einen Totenschädel noch groß machen, man müsste das groß machen und das groß machen. Das habe ich aber automatisch gemacht, weil ich weiß, dass man es braucht. Man kann nicht, bei einem Angriff kann man nicht dauernd auf wackelnde Handkamera machen und der Cutterin keine Möglichkeit geben, dazwischen zu kommen irgendwo. Und das hat auch alles sehr gut funktioniert, wenn ich mir das so nachträglich überlegte.
Ja, ich würde da gerne nochmal anknüpfen, weil ich habe doch den Eindruck, dass das mit diesem 4:3-Format und diesen, dann gibt es ja so ein paar Szenen, die fast schon tableauartig sind, also wo dann die Leute eigentlich fast gefrieren in gewissen Posen und sehr frontal sind. Also, und ich fand das dann zum Teil auch klaustrophobisch, wie man eigentlich ganz, ganz selten Horizont sieht und dass sozusagen die Mise-en-Scène immer vollgebaut ist, also wie auch im Hintergrund dann immer noch Figuren angeordnet sind und so weiter. Also mir scheint ja schon, dass es da irgendwie auch ein Bildkonzept gegeben haben muss, was sozusagen auch dieses Klaustrophobische der Situation irgendwie versucht, in eine Bildlichkeit zu übersetzen.
Ja, aber das war so. Das war so. Wir haben nicht darüber diskutiert. Wir haben das gemacht. Wir haben nur einmal war eine Geschichte, wo die sich alle um den Thron des neu geschaffenen Kaisers herum angesammelt haben. Und Kinski sagte, was ist schon ein Thron? Es ist ein Stück Holz und mit einem Samt überzogen, Majestät. Und das war's. Und dann, und das war eine eindeutige Anweisung von Herzog, dann, wenn es fertig ist, dann wendet langsam eure Blicke Richtung Kamera, sozusagen, weil ihr jetzt die Repräsentanten dieses Zustands sind und es wird Geschichte gemacht in diesem Moment. Das war ein Moment, wo Herzog unerbittlich darauf bestand und ich habe ihn darin natürlich unterstützt, denn das fand ich auch sehr gut, die Idee, dass dies Geschichte ist. Und dass diese Geschichte einer Rebellion hiermit der Nachwelt ins Gesicht geschaut ist. Und das war eine Art von Theorie der Geschichte. Aber sonst hat sich das alles ergeben. Es hat sich alles ergeben. Wenn Sie 15 aggressive Männer haben, dann muss sich die Sache ergeben. Denn wenn Sie im Detail natürlich die Geschichte nachinszenieren, das geht. Im Detail können Sie es natürlich nachinszenieren. Aber wir haben selten groß auf die Leute geschnitten. Das war dann nicht unbedingt eine Action. Nur natürlich auf den Assistenten von Kinski, der zwischendurch so der böse Geist der gesamten Gruppe war. Auf den musste man dann immer schneiden, um zu sehen, wie der reagierte. Aber wenn die total durchgedreht war, guckte ich so ringsum und guckte, was vermisse ich denn? Und dann kam Herzog an und sagte, was machen wir denn jetzt noch? Dann sage ich, ich würde noch da und da von eine Großaufnahme machen und das war's. Ich sagte, okay, dann machen Sie mal. Also das war keine große Diskussion. Herzog und ich hatten die gleiche Vorstellung von dem Film und haben mit einer Unerbittlichkeit unseren Weg verfolgt. Aber das war keine besonders originelle Entscheidung, sondern das waren die Dinge, die liefen.
Was auffällt, ist ja, dass eben häufig bei Szenen keine Auflösung da ist, sondern dass alles aus einer Richtung gedreht ist. Und das wird natürlich noch stark gestützt durch dieses Floß, weil der Spielraum ja relativ eng ist. Aber wenn eine Auflösung gewesen wäre, es gibt ja zum Beispiel selten Gegenschüsse, hätte eine zweite Kamera was genützt. Es wirkt ja manchmal sehr einfach gestrickt, weil es auch immer aus einer Richtung ist. Und das, finde ich, ist auf Dauer auch doch etwas ermüdend auch.
Die zweite Kamera, die wir gehabt hätten, die haben wir nicht eingesetzt. Denn ich weiß nicht, in welche Richtung ich schwenke. Und zweite Kameras haben nun mal leider die Eigenschaft, im Bild zu sein, wenn sie. Also es stimmt schon, es ist nicht immer dem Actionfilm zuliebe geschnitten. Das keineswegs.
Man vermisst die Regie manchmal, ne? Einfach die Regie, auch die eine Auflösung macht.
Naja, wenn Sie darauf beharren, dass die Regie die Auflösung machen muss, dann schon.
Na, muss nicht, aber es ist von den Eigenschaften eines Regisseurs häufig.
Ja, aber diese Auflösung brauchen Sie keine zweite Kamera. Zweite Kameras sind gefährlich, denn dann sind die sehr leicht im Bilde, die zweite Kamera. Die zweite Kamera weiß meistens nicht, was sie tun muss und ich weiß nicht genau, wohin ich schwenke. Das liegt an den anderen Leuten dann, wohin ich schwenke. Und wenn dann plötzlich die zweite Kamera im Bild ist, nicht so gut. Das kann man machen mit einer präzisen Inszenierung, dann geht es, aber nicht bei uns.
finde ja eine Arbeitsweise, die Ihnen sozusagen durch die Umstände vorgeschrieben war, sehr interessant, dass man den ganzen Film im Kopf haben muss, jede Einstellung. Das erinnert ja auch an Dokumentarfilm. Man dreht und Sie sind der Einzige, der alle Einstellungen gesehen hat und weiß, wie der Film einmal aussehen wird. Wie hat denn das Werner Herzog gemacht, als ich mal die Regisseure gucken musste, um zu wissen, wie sich ihre Darsteller verändern, in welche Richtung die gehen, ob man da eingreifen muss? War das sowieso überflüssig, weil Kinski gemacht hätte, was er wollte? Oder, wurden Arbeitsfotos gemacht?
Kinski machte selbstverständlich, was er wollte. Aber man muss tatsächlich auf die Kompasse aufpassen, denn das waren ja keine Berufsschauspieler. Ne? Es waren zwei Berufsschauspieler dabei, nämlich der Priester und der Assistent von Kinski, der immer die bösen Sachen organisierte. Das waren Berufsschauspieler. Alle anderen, auf die musste man sehr genau achten, denn die waren eben keine Berufsschauspieler. Dass die falsch guckten und alles sowas, aber da mussten wir manchmal sogar nachdrehen, was Kinski unglaublich ärgert. Wenn er wegen irgendwelchen Extras nochmal extra spielen musste, das sah er überhaupt nicht rein. Da sagt er, könnt ihr denn nicht groß auf ihn machen? Da sagt er, nee, das geht aus den und den Gründen nicht. Und dann machte er es knurrend, aber er machte es.
Und Werner Herzog, wie hat der sich über die Entwicklung des Filmes informiert? Nach dem, was er so gesehen hat.
Ja. Nach dem, was er so gesehen hat. Anders geht's nicht. Und er wusste natürlich, was ich von der Optik habe. Das fand er soweit alles in Ordnung. Außerdem, wie gesagt, er hielt mich für einen besonderen Eingeweihten, weil ich der Einzige war, der Kinski dirigieren konnte. Wenn ich also sagen würde, ich kann nur bis hierher laufen, dann wusste er genau, ohne dass ich mit ihm redete, dass er danach kommen musste. Also das war wunderbar. Wenn nicht, musste ich ihm nachlaufen. Und das sah manchmal gut aus und war sehr gut. Aber man kann nicht immer durch den Urwald laufen, ohne dass es wackelt. Also man muss von vornherein klar sehen, ich laufe hier über 3-4 Steine und das wackelt. Wenn Kinski aber gleichzeitig über diese Steine läuft, mit mir parallel, dann geht's wieder. Dann kann man das hinkriegen. Die meisten Sachen habe ich hingekriegt, ohne so zu wackeln, dass es das Bild und damit die Dramaturgie und den Ablauf gestört hätte.
Meldung und deine Bitte.
Mich würde interessieren, der Urwald bringt ja auch so einige Mücken und einiges Getier mit sich. Konnten Sie damit eigentlich umgehen? Also ich meine, man geht in den Sumpf und dann, man weiß ja gar nicht, was da eigentlich auf einen zukommt, oder?
Das ist besser, wenn man es nicht weiß. Ne? Also wir stecken manchmal bis über die Hüfte im Sumpf und weil es geregnet hat, ne? Später regnet es überhaupt nicht mehr und die ganzen Fliegen und Bremsen und sonstige Mücken hielten sich also sehr zurück. Aber bei der Sumpfgeschichte, da habe ich mal erlebt, dass Pizarro an mir vorbeigeritten ist und im Sumpf, und ich hatte Angst, dass er weiterritt. Ich steckte schon bis hier drin. Mein Assistent Paco, der neben mir hielt den Akku hoch, dass der nicht unter Wasser kam. Und ich schrie dann Pizarro und er drehte sich so halb um und ich habe gedreht und gedreht und langsam versank er mit seinem Schiff, mit seinem Pferd im Wasser und das sah sehr toll aus. Er hat es dann nicht in den Film reingemacht, das ist einer der wenigen Dinge, die ich liebte, aber die er nicht reingeschnitten hat in den Film. Aber die Handkamera kommt natürlich ganz schnell an ihr Ende, wenn der Kameramann bis zur Hüfte im Wasser steht. Ne? Was soll er denn in welcher Form hinterherlaufen, da kann er nur ganz langsam sich bewegen, weil der Wasserwiderstand ja überwunden werden muss. Ja, da dreht man dann eben weiter. Oder man hört auf, ich habe meistens aufgehört. Ne? Wir haben jedenfalls sehr viel Material gespart und haben so ein Verhältnis 1:3 oder sowas gehabt, 1:4. Heutzutage hat man ein Verhältnis 1:25, weil es ja angeblich nichts kostet. Ne? Aber die Zeit kostet es und die ist dann viel teurer.
Ja, ganz, ganz kurz noch zu den Tieren. Ich habe auch gedacht, bei dem nächtlichen Schwimmen, ob es da keine Krokodile gegeben hat, aber das wollte ich jetzt nicht fragen, sondern Stichwort Paco, musste der jetzt sehr intuitiv sein, um zu sehen oder um zu erahnen, wo du jetzt als nächstes drauf die Schafe haben willst, wo du als nächstes bist, wie habt ihr da kommuniziert und was hat der für eine Schafenzieheinrichtung gehabt?
Der hatte die normale Schafeinrichtung nicht direkt dass in die Optik greift, sondern von der Seite mit der Skala. Das hat alles sehr gut funktioniert. Und da wir ja einen Primärton hatten, konnte ich mit ihm reden. Und ich sage, Achtung, ich schwenke jetzt nach links. Oder ich mache das einfach. Paco war sehr sensibel und hat das immer sehr gut hingekriegt. Ich kenne eigentlich nur zwei Stellen, wo die Schärfe so schwankte, dass es nicht mehr gut war. Aber es spürt nicht mehr wesentlich.
Okay, danke.
Dann machen wir die letzte Frage noch, deine Bitte.
Wir haben ja vorher den Film Neun Leben hat die Katze gesehen, den ich visuell auch sehr beeindruckend fand, aber auf eine ganz andere Art und Weise, also mit starken farblichen Kontrasten und viel hektischeren Schnitten teilweise und auch surrealen Elementen, also so fast traumhaften Sequenzen. Wie war da die Arbeit für Sie, vielleicht auch im Vergleich zu dem Aguirre?
Nun sind meistens zwei Frauen im Bild anstatt von Kinski, das ist schon ein gewisser Unterschied. Und die zwei Frauen waren nicht so ungeheure Profis, dass sie wie Kinski machen wollten, was sie wollten, sondern das war sehr angenehm, mit den beiden Frauen und mit der Ulla Stöckel zusammenzuarbeiten. Es war aber eine völlig andere Arbeitsmethode. Kinski hat brutal seine Bootsmannschaft, seine Schiffsmannschaft, seine Floßmannschaft vorwärts geprügelt, ne? Automatisch, und die hatten nicht vor der Regie Angst, sondern die hatten vor Kinski Angst, was ja im Sinne des Drehbuchs und im Sinne der Dramaturgie völlig richtig war. Aber dass Sie Neun Leben hat die Katze erwähnen, das ist natürlich eine völlig andere Methode. Das ist ein Schnittfilm. Sehr stark ein geschnittener Film geworden. Das ist dieser Film nicht. Dieser Film Aguirre ist ziemlich genau so entstanden, wie ich es dachte, dass er entstehen müsste. Viele andere Chancen hat er nicht gehabt.
Allerletzte Frage.
Erzählst du noch was von Lotte Eisner und Paris?
Ach so, ja, das kann ich erzählen. Als der Film fertig war, hat mir dann eingereicht beim Bundesfilmpreis und bei verschiedenen Verleihern und keiner wollte den Film haben. Wir waren einigermaßen entsetzt. Es gab einen Bundesfilmpreis für mich, Kamera, weil man sich auf mich sehr leicht einigen konnte, während die übrige Meinung über diesen Film natürlich unterschiedlich war und offensichtlich hat die Jury nicht so richtig mitgezogen. Und dann war es aus. Die Verleiher haben sich nicht dafür interessiert und dann kam unser rettender Engel, nämlich Lotte Eisner, wenn Sie wissen, wer Lotte Eisner war. Das ist die Cinémathèque-Gründerin zusammen mit Langlois in Paris und das ist eine Autorität in der französischen Filmwelt. Und die hat den Film genommen, fuhr damit nach Paris und hat das fünf verschiedenen, den wichtigsten französischen Filmkritikern vorgeführt. Ich nehme an, dass es ihn separat vorgeführt hat, nicht zusammen, weil die Herrschaften wahrscheinlich etwas eifersüchtig aufeinander waren. Jedenfalls, die waren alle begeistert und die Lotte Eisner hat den richtig Dampf gemacht. Und dann kam eine dementsprechende Menge in sämtlichen wichtigen Zeitungen der Hauptstadt, und das ist das Wichtigste in Frankreich, kamen die Kritiken raus. Es lief in einem einzigen Kino, im Cinéma de Ursuline, lief es in einem einzigen Kino ein ganzes Jahr und hatte dann am Ende etwa so 100.000 Zuschauer gehabt. Und das war mehr oder weniger der Welterfolg. Und dann wurde er auch in Deutschland verliehen.
Vielleicht, weil wir jetzt, was sicherlich am Film liegt, so viel über Katastrophen geredet haben, was war denn die schönste Erinnerung an den Dreh?
Okay.
Das sagt auch was.
Die schönste Erinnerung an den Dreh. Ich habe keine schönsten Erinnerungen an den Dreh. Das wäre eine schöne Erinnerung wäre gewesen, wenn Kinski plötzlich menschlich geworden wäre. Das wäre ungeheuer. Aber dieses Vergnügen hat er einem nicht gemacht. Oder dass er ganz plötzlich Selbstmord gemacht hätte. Das Vergnügen hat er einem auch nicht gemacht. Also ich weiß es nicht. Das ist eine sehr theoretische Frage. Mit der habe ich mich noch nie beschäftigt. Ich hätte natürlich bösartig sagen können, als der Film zu Ende war. Aber es ist nicht so, dass ich mich die ganze Zeit nur vor Kinski gefürchtet habe. Das ist ja keine abendfüllende Beschäftigung.
Warum ist die Fotografie der weiblichen Darsteller für Sie eine schöne Erinnerung? Das sind sehr schöne Bilder.
Ja, das ist schön, ja. Das ist schön. Das kann man eigentlich sagen. Das kann man eigentlich sagen. Die liebte ich auch sehr, diese zwei Frauen. Die mochte ich sehr. Das war tatsächlich eine schöne Erinnerung, aber ich habe sie nicht als extra dramaturgische Geschichte gesehen, sondern im Zusammenhang mit der übrigen Geschichte. Ne? Und wenn ich eine schöne Frau aufnahm, dann habe ich noch gedacht, was passiert in der Zwischenzeit, worauf reagieren die, was ist der nächste Schuss? Das hab ich habe zwar genau beobachtet, was ich im Moment drehe, aber ich habe immer schon weitergedacht, was ist notwendig, was fehlt uns noch?
Aber doch ein Happy End.
Ein Happy End ist ein bisschen schwierig zu erreichen, ne, in dieser Geschichte.
Immerhin haben wir noch eine gute Erinnerung gefunden. Thomas Mauch, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Danke.